Deutschlandfunk Hörspielmagazin.
Seien Sie herzlich willkommen zu unserem monatlichen Hörspielmagazin. Durch die Sendung begleitet Sie Michael Langer und das beschäftigt uns heute. Wir erinnern in dieser Ausgabe an den kürzlich verstorbenen, vielfach ausgezeichneten Hörspielregisseur Norbert Schäffer. Außerdem sichten wir die aktuellen Hörspielpremieren und stellen Ihnen den amerikanischen Experimentalmusiker David Rothenberg vor. Doch zunächst bleiben wir noch beim eben gesendeten Hörspiel des Monats und lernen einen der drei diesjährigen Juroren der Akademie der Darstellenden Künste kennen. Es ist der Augsburger Lyriker und Klangkünstler Gerald Fiebig. An ihn richtete sich die Frage, was dieses Hörspiel von Malte Abraham, die weite, weite Sofalandschaft, preiswürdig machte.
Ja, ich denke, man kann drei Sachen benennen. Das eine ist tatsächlich die gesellschaftliche Relevanz des Themas, dann die literarische Qualität und dann die Qualität der klanglich-radiodramaturgischen Umsetzung. Also eigentlich die drei Sachen, die idealerweise ein gutes Hörspiel haben sollte, aus unserer Sicht.
Und worin besteht die gesellschaftliche Relevanz?
Naja, dieses Thema Entgrenzung der Arbeitswelt war das, was wir sehr, sehr interessant fanden und im Rückblick jetzt auf die Diskussion, als wir den Preis vergeben haben, jetzt aus der Sicht der Corona-Zeit, fanden wir das fast schon ein bisschen beklemmend, dass das ja schon so ein bisschen was Prophetisches hatte. Oder nein, also das ist eigentlich blöd formuliert, denn wir hatten natürlich keine Ahnung, was da kommen würde, denn jetzt, wo ganz viele von uns gezwungenermaßen im Homeoffice arbeiten müssen und sich ganz viel so in so eine virtuelle Welt verlegt, auch gerade in der Arbeitswelt, hat es ja an einer Brisanz nochmal gewonnen, die damals gar nicht abzusehen war. Aber völlig unabhängig jetzt von dieser Tagesaktualität fanden wir das eben spannend, wie das Stück mit den Mitteln der Groteske tatsächlich so diese Entgrenzung wirklich versinnlicht. Also Entgrenzung ist ja erstmal eine Metapher und das Stück arbeitet ja wirklich damit, dass es konkrete Räume ineinander übergehen lässt. Da ist dann plötzlich die Badewanne im Homeoffice oder der Fluchtort vor dem Homeoffice korrespondiert dann plötzlich mit dem Meer, an das man sich immer flüchten will, in den Urlaub, so als einzige Möglichkeit, diesem Arbeitsalltag zu entkommen. Und das ist auch einer der Punkte, was wir ganz toll fanden in der Umsetzung, wie über dieses Medium Wasser und seinen Klang diese Räume auf eine ganz eigentlich in der Dramaturgie des Stücks zwanglos wirkende Art ineinander geblendet werden. Und zwar auf eine Art, wie das eigentlich unseres Erachtens nur im Medium Hörspiel oder im Medium Klang überhaupt möglich ist. Das kannst du filmisch, also von der Theaterbühne ganz zu schweigen, kannst du das nicht umsetzen, weil das also viel zu viel, das kannst du nicht erzählen, dass plötzlich die Badewanne oder das Rauschen in der Warteschleife, das Rauschen vom Meer ist. Das kannst du nur klangdramaturgisch machen. Und das funktioniert dort in einer absoluten Eleganz. Und deswegen fanden wir, dass da das Medium Hörspiel einfach in den für das Medium ganz typischen Qualitäten total gut ausgeschöpft ist. Da macht das Hörspiel, was nur das Hörspiel kann. Und zwar nicht als Gimmick, um zu zeigen, schau her, das können wir, sondern weil es der Geschichte und der Metapher und dem, was erzählt werden soll, total dienlich ist. Ja, das fanden wir super.
Abgesehen von der Begeisterung für dieses besondere Stück, für dieses Hörspiel des Monats, interessiert uns durchaus der persönliche Zugang des Jurors und weil er Klangkünstler ist, dürfen wir annehmen, dass ihn die akustisch-musikalische Seite bei Hörspielen besonders anspricht.
Ja, ich sage jetzt mal so, die akustische Seite ist natürlich total wichtig und ich gebe schon zu, dass ich ich freue mich schon auch, wenn Ars Akustika-Produktionen eingereicht werden, weil das einfach der Bereich ist, mit dem ich mich die letzten Jahre viel auch selber in der eigenen Produktion auch beschäftigt habe. Da interessiert es einen dann nochmal sozusagen unter einem speziellen Blickwinkel, dass man guckt, okay, was ist denn da jetzt so dabei? Grundsätzlich ist es aber so, also ich bin selber zum Klangkunst machen tatsächlich eigentlich auch übers Hörspiele hören gekommen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Lyrikschreiben, also so die literarische Seite, ist eigentlich so mein ursprüngliches künstlerisches Standbein. Und ich bin tatsächlich übers Hören, naja, schon des Hörspielprogramms vom Bayerischen Rundfunk, da ich halt im Sendegebiet wohne, wirklich eigentlich drauf gekommen, mich mit dem Medium Hörspiel mehr zu beschäftigen. Und bin dann quasi immer mehr so über die literarischen Hörspiele auch in die Ars Acoustica Hörspielwelt eingestiegen. Und das hat das dann auch irgendwann ausgelöst, sowas auch selber machen zu wollen, sage ich jetzt mal. Es stellt sich aber schon auch immer raus bei uns in der Juryarbeit, dass wir uns da eigentlich mit unseren Zugängen ganz gut ergänzen. Also einen literarischen oder literaturwissenschaftlichen oder theaterwissenschaftlichen Background haben wir alle drei in der Jury. Das heißt, so der Blick auf die literarischen Qualitäten von den Stücken, das ist uns schon allen, denke ich, gleichermaßen wichtig. Die Frau Steinbauer ist wiederum Theaterwissenschaftlerin und Filmkritikerin. Die hat da natürlich sozusagen auch nochmal einen Blick aus einem anderen Medium. Und ja, ich bin vielleicht schon derjenige, der bei den klanglichen Sachen dann bestimmte Sachen auch nochmal in den Fokus nimmt. Und das befruchtet uns aber in den Diskussionen sehr, dass da jeder so ein bisschen einen unterschiedlichen Zugang hat. Und daraus ergibt sich, habe ich so das Gefühl, nachdem wir das jetzt 3 Monate lang machen, eigentlich immer ein recht facettenreiches Gesamtbild. Und man landet dann manchmal auch aus durchaus unterschiedlichen Richtungen, vielleicht oder mit unterschiedlichen Akzentuierungen, sage ich jetzt mal, dann bei den Stücken, die man so in die engere Wahl zieht für das Hörspiel des Monats. Wobei das natürlich wirklich ein Zwischenstand ist. Das Jahr ist ja noch lang.
Das hier sind einige Klänge aus einer Arbeit von Gerald Fiebig mit dem aparten Titel Die Außenseite der Musik. Was darf man sich darunter vorstellen?
Also bei dem konkreten Stück oder bei den Stücken, die ich Ihnen geschickt habe, ist eigentlich tatsächlich erstmal vielleicht für die Hörerinnen und Hörer auch interessant, dass die letzten Endes dazu geführt haben, ein Stückchen, weil dass ich jetzt in dieser Jury sitze. Das waren nämlich so ganz frühe Produktionen von mir, die der Bayerische Rundfunk gesendet hat. Damals im Rahmen von so kleinen Wettbewerben konnte man da Sachen einreichen in der Zeit, als ich gerade dann selber mit eigenen Experimenten angefangen habe. Und ich denke, das ist der Grund, warum man mich beim BR auch noch irgendwie auf dem Schirm hatte, als jemanden, den man vielleicht fragen könnte für diese Jury. Mich interessiert eigentlich häufig, und es ist bei diesen kleinen Stücken ganz dezidiert so, bei der Außenseite der Musik klingt es ja schon ein bisschen an. Das ist nämlich ein Stück, was tatsächlich aus den Geräuschen von verschiedenen Speichermedien entstanden ist. Also da raschelt ein Tonband, da klappert eine Kassettenhülle oder da quietscht eine Schallplatte, auf der rumgekratzt wird. Da geht es sozusagen um die Rahmenbedingungen oder um die technischen Vorbedingungen von Akustik, eigentlich von akustischer Aufzeichnung, also wirklich so um das Medium des Klangs selber. Das ist was mich eigentlich von Anfang an sehr interessiert hat. Also ich arbeite auch gern mit Nebengeräuschen oder mit Störgeräuschen und also so ein bisschen so als so eine Reflexion auf die Bedingungen des Hörens, wenn man so will. Also deswegen finde ich auch bei Produktionen, die wir jetzt auch zu hören kriegen, immer auch ganz interessant, wie auch mit so Geräuschen umgegangen wird, die jetzt nicht so in das klassisch Radiophone des sauberen Studioklangs oder der sauber produzierten Musik passen, sondern die tatsächlich eben eher so einen störgeräuschhaften Charakter haben. Da gibt es ja durchaus Ästhetiken, die sich das auch zunutze machen, mit denen man auch semantisch einiges erzählen kann. Also das ist sicherlich was, wo ich sagen kann, also da werde ich erstmal grundsätzlich hellhörig, wenn es rauscht und knackst, weil das kenne ich aus meiner eigenen Arbeit auch, vielleicht mal so formuliert. Was nicht heißt, dass die Sachen dann unbedingt bevorzugt werden. Ne? Es muss schon das Gesamtpaket stimmen. Aber so von meinem persönlichen Zugang her hat man da erstmal mein Interesse. Ich habe tatsächlich die Anfrage vom Bayerischen Rundfunk als große Freude erfahren, weil ich mir sofort dachte, das ist ja total super, weil dann ist man nämlich mal gezwungen, in Anführungszeichen, zu seinem Glück, und sich mit ganz vielen aktuellen Produktionen auseinanderzusetzen, was man sich sonst im Alltag vielleicht immer wünscht. Aber da man natürlich einfach auch noch andere Bausteine hat, die man bedienen muss, von Brotberuf über die Sachen, die man halt selber so macht, bis zu, ja, was das Leben halt so mit sich bringt. Man ist normalerweise gar nicht in der Lage, oder ich bin es jedenfalls nicht, der ganzen Vielfalt der Produktionen aus allen Sendern irgendwie zu folgen, und jetzt kriegt man sie frei Haus geliefert. Also das ist natürlich ein absoluter Luxus des Hörens, und ich empfinde das als großes Vergnügen und als großes Privileg, muss ich sagen.
Das war der Lyriker und Klangkünstler Gerald Fiebig über seine Kunst, seine Arbeit als Juror im Allgemeinen und insbesondere über das Hörspiel des Monats Februar, die weite, weite Sofalandschaft von Malte Abraham. Es war eine Jam-Session der besonderen Art, von der nun zu berichten ist. Seit 2014 hat David Rothenberg jeden Frühling in Berlin verbracht, um dort zum Gesang der Nachtigallen auf seiner Klarinette zu improvisieren. Denn in den USA, der Heimat des Experimentalmusikers und Naturklangphilosophen, gibt es keine Nachtigallen. Eigentlich sollte Rothenberg am Abend des 7. Mai sein neues Sachbuch »Stadt der Nachtigallen« in Berlin vorstellen und im Anschluss daran um Mitternacht live vor Publikum im Tiergarten zum Gesang einer Nachtigall musizieren. All das wurde aber wegen Corona abgesagt. Doch David Rothenberg konnte und wollte das nicht hinnehmen. Zusammen mit unserem Mitarbeiter Tobias Wenzel hat er dieses Konzert zwischen Mensch und Vogel denn doch noch veranstaltet, wenn auch anders als ursprünglich gedacht.
David Rothenberg sitzt in seinem Studio in New York. Der US-amerikanische Naturklangforscher und Experimentalmusiker ist aber mit dem Kopf in Berlin.
Berlin ist ein great place for testing new kinds of music.
Berlin ist ja ein großartiger Ort, um sich musikalisch auszuprobieren. Hier ist die elektronische Musik entstanden. Diese seltsamen Laute, die erst wie Lärm wirkten, werden nun als Musik betrachtet. Und Nachtigallen produzieren ja alle möglichen Rhythmen, Klicklaute und Geräusche. Da gibt es diesen Klick. Und dann das hier. Und dann ist da noch dieser Laut, der Wissenschaftlern zufolge extrem sexy wirkt.
Rothenberg ist noch ganz euphorisiert von dem, was 16 Stunden zuvor um Mitternacht deutscher Zeit geglückt ist. David Rothenberg spielt aus New York live ein Duett mit einer Nachtigall im Gebüsch des Treptower Parks in Berlin. Mensch und Vogel virtuell verbunden. Ich beschalle die Nachtigall über einen Lautsprecher mit der Musik des Klarinettisten und schicke ihren Gesang über das mobile Internet meines Laptops wiederum zu ihm nach New York. Ich bin nicht mehr nur in der Rolle des von außen beobachtenden Journalisten, sondern zwangsläufig selbst Teil dieser Aktion. Rothenbergs verlängerter Arm bei der Suche nach der ersten singenden Nachtigall Berlins in diesem Jahr und nun sein Sendetechniker im Treptower Park. Scheinwerfer, Kameras, Spezialmikrofone, alle auf den Vogel gerichtet. Ein enormer Aufwand, damit in bester Audioqualität David Rothenberg auch in diesem Jahr Musik mit einer Berliner Nachtigall machen kann. Aber macht die Nachtigall auch mit ihm Musik? Ist auch sie berührt von der Begegnung? Sollte man überhaupt von einem Duett sprechen?
Scientists tell us, well, the bird is just interested.
Wissenschaftler würden mir jetzt natürlich so etwas sagen wie, der Vogel interessiert sich nur für seinen eigenen Gesang. Das Klarinettenspiel ist für ihn nur Lärm oder Ablenkung. Der Nachtigall, sind sie egal, machen sie sich nichts vor. Auf der anderen Seite wissen diejenigen, die mit Nachtigallen musiziert haben, dass sie sich für Klänge interessieren.
Sound.
Und vielleicht interessieren Sie sich ja auch für die Klänge seiner Klarinette. Rothenberg vermutet, dass Nachtigallen auf seine Improvisationen reagieren, indem sie aus ihrem Repertoire von mehreren hundert Phrasen eine zur Klarinette passende oder gerade eine ihr entgegengesetzte wählen. Als Künstler spüre er jedenfalls eine Verbindung zum Vogel. Seit Jahren sucht der Professor für Philosophie und Musik am New Jersey Institute of Technology nach dem vollkommenen Naturklang. Den glaubt er im Gesang der Nachtigall, der sich schon seit Millionen von Jahren bewährt hat, gefunden zu haben. Mehr noch im Gesang der Nachtigallen in Berlin. Denn gerade hier gibt es sehr viele, besonders spektakulär singende Vögel. Einerseits scheinen sich die Nachtigallen im Wildwuchs der nicht übermäßig gepflegten Parks dieser Stadt wohlzufühlen. Andererseits, vermutet Rothenberg, suchen die Nachtigallen gerade Berlin auf, um mit den mannigfaltigen Klängen dieser Großstadt in einen Wettstreit zu treten, wie beim lautlichen Markieren des eigenen Reviers anderen Nachtigallenmännchen gegenüber. Zweites virtuelles Live-Konzert mit einer Nachtigall im Frühling 2020. Dieses Mal als öffentliche, ins Internet übertragene audiovisuelle Performance. Ein Trio. Denn David Rothenberg hat die befreundete Sängerin Lembe Locke aus Paris dazu eingeladen, in sein Klarinettenspiel und den Gesang derselben Nachtigall im Treptower Park einzustimmen. Rothenberg ist, das sagt er selbst, besessen davon, Klängen um sich herum zu lauschen und Klanglandschaften zu erkunden. Immer hofft er auf den sogenannten Scharavaggi-Effekt.
So it's like when you come across a place, everything seems to perfectly fit together.
Wenn an einem Ort alles perfekt zueinander passt. Man hört die Vögel auf eine gewisse Art an einem bestimmten Ort singen. Die Lufttemperatur stimmt, auch der Wind. Man hört in der Ferne ein Geräusch, vielleicht das einer S-Bahn. Natur und Mensch vereint. Ein perfekter, unerwarteter Augenblick. Aber wenn man ihn erlebt hat, denkt man, genau so musste es sein.
In seinem Buch Stadt der Nachtigallen grenzt sich David Rothenberg von Bernie Krause ab, dem Pionier der Naturklangforschung. Während Krause bedauert, dass es kaum noch Orte gibt, die frei von menschengemachten Geräuschen sind, sieht Rothenberg das als Chance. Ihn reizt gerade das Zusammenspiel aus Klängen von Mensch und Natur. Da könne es eine gegenseitige Anziehung geben. So nähern sich Glattwale leise dröhnenden Schiffen, weil ihnen das Geräusch gefällt. In Berlin lassen sich Nachtigallen besonders häufig neben S-Bahn-Gleisen nieder. Vielleicht mögen sie das Geräusch der Bahn, genauso wie David Rothenbergs Klarinettenspiel. Und vielleicht fühlte sich auch der Buckelwal inspiriert, den Rothenberg über einen Unterwasserlautsprecher mit seiner Live-Klarinettenmusik beschallte. Wenn man die Klänge der Natur als Musik begreift, ist sich Rothenberg sicher, erweitert man damit nicht nur seinen Musikbegriff, sondern kommt der Natur selbst näher, auch den Insekten. 2013 veröffentlichte David Rothenberg die CD Bug Music. Im New Yorker Hudson Valley hat er mit Millionen von Zikaden gejammt.
If you play along with that, you're just one tiny sound joining this giant.
Da ist man selbst nur ein winziger Klang, der sich diesem gigantischen Chor anschließt. Da wird man schon demütig.
So it really humbles you to do that.
Als Natur- und Naturklangphilosoph regt uns David Rothenberg dazu an, über unser Verhältnis zur Natur im Allgemeinen und zur Fauna im Besonderen nachzudenken. Dabei wird er auch systemkritisch.
In the Berlin Zoo, there's a big glass wall in this mall.
Im Berliner Zoo können Gorillas durch eine Glasscheibe beobachten, wie Menschen im Käfig des Einkaufszentrums Bikini Berlin dumme Dinge tun, nämlich shoppen gehen. Wir können die Tiere betrachten und die Tiere uns. Wer befindet sich im Käfig? Natürlich sitzen die Gorillas im Zoo fest, aber wir sitzen im kapitalistischen System fest und müssen wertlose Dinge kaufen.
David Rothenberg wünscht sich eine respektvolle, tief empfundene Koexistenz zwischen Mensch und Natur. Nach der Lektüre seiner Bücher und nach dem Hören seiner Musik mit Tieren geht man tatsächlich mit offeneren Ohren durch die Welt. Selbst dann, wenn Rothenberg ein Fantast sein sollte und zum Beispiel die Nachtigall in Wirklichkeit nichts mit seiner Musik anfangen kann. Für den Experimentalmusiker war es jedenfalls sehr wichtig, wie jedes Jahr, auch 2020, wenn auch dieses Mal virtuell und transatlantisch, Klarinette zum Gesang einer Berliner Nachtigall gespielt zu haben. Trotz oder gerade wegen der weltweiten Krise.
Es gibt noch etwas Hoffnung für die Menschheit, wenn wir so etwas machen können.
Der Experimentalmusiker David Rothenberg im Porträt von Tobias Wenzel. David Rothenbergs Buch »Stadt der Nachtigallen – Berlins perfekter Sound« wurde aus dem Englischen von Silvia Morawetz übersetzt und ist im Rowohlt Verlag erschienen.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Night from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee.
Wir gedenken nun eines großen Radiokünstlers. Wir erinnern an einen der bedeutendsten Hörspielregisseure, an Norbert Schäffer, der Ende des vergangenen Monats im Alter von 71 Jahren gestorben ist. Und erinnern an ihn wollen wir im Gespräch mit Matthias Thalheim. Er ist Teamleiter Künstlerisches Wort in der Hauptredaktion Kultur des Mitteldeutschen Rundfunks. Herr Thalheim, lange bevor Sie ihn persönlich kennenlernen konnten, hörten Sie schon seine Inszenierungen bewundert und seine Arbeit verehrt. Was zeichnete denn in Ihren Augen und Ohren Norbert Schäffer aus?
Ja, ich glaube, dass den Inszenierungen anzuhören war, dass die aus der Hand und aus der Konzeption eines Besessenen stammten. Das war, wie gesagt, besonders deutlich zu hören bei der Inszenierung von Kein Runter, Kein Fern von Ulrich Blensdorf, die wir hier im Osten natürlich besonders verfolgt haben, weil es wird darin ja sozusagen diese letzten Endes durch den Rias hervorgebrachte Vorstellung und wo es in Berlin ja auch tatsächlich Menschenaufläufe und Polizeieinsatz gab, dass hier die Rolling Stones auf dem Springer-Hochhaus hätten spielen sollen und das in Ostberlin viel Furore gemacht hat. Und vor diesem Hintergrund hat Ulrich Blensdorf diese Familiensituation geschrieben und Norbert Schäffer hat das von Stuttgart aus, er war ja jetzt kein Kenner der Ostberliner Szene, mit Gerd Hauke und mit Uta Halland und mit einem damals frisch aus der DDR ausgereisten Schauspieler, Dirk Nawrocki, hat er das so glänzend stilisiert und inszeniert, das hat uns ins Mark getroffen und also diese Inszenierung haben wir besonders geliebt.
Herr Thalheim, Norbert Schäffer galt gewissermaßen als Schauspielerregisseur, das heißt, er konnte gut mit seinem Darstellerensemble.
Ja, er war ein Beschwörer dieser speziellen Intimität, die im eigentlich, wie ich finde, fast nur im Hörspielstudio zu erreichen ist oder die halt eine besondere Stärke solcher Hörspielkonstellation sein kann, dass man, wenn man eben Nahaufnahmen machte oder Erzählerstimmen bei ihm hörte, dann hatte man den Eindruck, die Lippen seien unmittelbar hinter der Membran des Lautsprechers. Er hat diese Dichte, die das Radio bieten kann, diese Nähe wirklich glänzend beherrscht und hatte so natürlich ein paar spezielle Schauspieler, mit denen er sehr gern zusammengearbeitet haben, die ihm da gefolgt sind. Aber er war so enthusiastisch und konnte auch andere Schauspieler gewinnen für seine Pläne und konnte sie auch zu außergewöhnlichen Leistungen führen. Das haben wir dann gemerkt, als er nach Leipzig kam mit einer ersten Inszenierung und mit Schauspielern aus Leipzig und Halle und Ost-Berlin zusammentraf, die er vorher noch gar nicht kannte. Und bei denen war diese Begeisterung genauso anzutreffen, weil er war einfach perfekt vorbereitet und wusste, was er wollte und konnte andererseits auch wiederum das, was er vorbereitet hatte, auch fallen lassen, wenn ihm neue, bessere, andere Vorschläge gemacht wurden, zum Teil von den Schauspielern, zum Teil aus dem Technikteam. Da war er sehr offen. Und da man merkte, dass es ihm um die Sache ging und dass er keinerlei Eitelkeiten nach vorn schob, hat er die Leute für sich gewinnen können.
Weil Sie sein technisches Händchen und seine Finessen angesprochen haben, er galt als Meister der akustischen Großaufnahme.
Ja, und er war ein sehr guter Bearbeiter, weil er konnte sehr gut Schichten und Stufen, Erzählebenen voneinander trennen. Und es ist ein Zeugnis seiner Plastizität, die er zu erzeugen imstande war, durch verschiedene Ebenen, durch verschiedene Arten des Halls. Wenn bei ihm ein Schritt, spielt im Hörspiel bei ihm eine große Rolle, das mag vielleicht jetzt ganz banal klingen, aber Schritte können im Hörspiel sehr, sehr verschieden klingen. Oder wenn ein Glas eingegossen würde oder wenn ein Schlüssel sich in einem Türschloss drehte, das hatte er alles mit einer Akribie. Diese Geräusche haben dann Symbolcharakter genommen, weil er die sehr genau aufgenommen hat, weil er da gekämpft hat, bis er dann tatsächlich den Klang hatte oder ein Flugzeugmotor startet oder ein Schuss fällt. Da konnte er ungeheuer viel Energie drauf verwenden, bis er das dort hatte, wo er das haben wollte. Und davon haben alle seine großen Literaturbearbeitungen profitiert, dass das sehr farbige Inszenierungen geworden sind. Und ich erinnere mich noch sehr genau, das war eigentlich der Beginn eigentlich unserer Bekanntschaft, die war nicht ohne Reibung begonnen. Er rief vorher an, das war im November 1997 in Leipzig, wollte genau wissen, was wir da für technische Möglichkeiten haben. Und wir fühlten uns hier im Osten etwas beleidigt. Wir hatten gerade ein nagelneues digitales Mischpult, ein Schweizer Mischpult und waren stolz auf unsere Ausrüstung. Und er wollte nun ganz genau wissen, wie viele Kanäle und welche Effekte und so weiter. Und da war unser Toningenieur auch schon sehr verunsichert. Und wir dachten erst, das wäre so eine typische Wichtigtuerei, wie man sie manchmal bei Leuten, die wir da erlebt haben im Rundfunk, die aus dem Westen zu uns kamen. Aber dann viel später begriff man, das war einer, der hatte das alles bis ins kleinste Detail vorgeplant und hatte auch die technischen Konfigurierungen, welche Mikrofone, wie verknüpft, mit welchen Schauspielern wird simultan aufgenommen, welche werden getrennt aufgenommen. Das hat er sehr, sehr genau im Kopf gehabt. Und er hatte auch eine sehr, sehr genaue Zeitplanung. Ich habe nicht erlebt, dass er irgendwann mal seine Termine überzogen hat oder zusätzliche Termine brauchte. Es war einer, der hatte das Rundfunkhandwerk wirklich von der Pike auf gelernt. Der hatte beim Saarländischen Rundfunk begonnen und hatte dort Schulfunksendungen aufgenommen und Lesungssendungen, Autorenlesungen aufgezeichnet. Also der wusste Bescheid, was eine Stimme im Radio sein kann. Und er hat es bis auf die Spitze getrieben.
Herr Thalheim, Norbert Schäffer war jahrzehntelang, ich glaube über 20 Jahre, als freier Regisseur tätig. Aber dann ist er doch noch in ein festes Amt gewechselt, nämlich in das des NDR-Hörspielchefs, das er bis 2014 bekleidete, was seiner Kreativität allerdings keinen Abbruch tat.
Nein, wobei wir alle uns gefragt haben, wie dieser, es war ja eigentlich auch innerlich ein Rebell, Der hatte lange Haare, als er da noch im Saarländischen Rundfunk seine Literaturaufnahmen machte, eine Matte drauf und sah aus wie D'Artagnan. Inzwischen hatte er ganz kurzes Haar, hatte immer noch ein sehr markantes Gesicht. Wir konnten uns allerdings nicht vorstellen, wie er sich in diese ganze ARD-Bürokratie reinfindet und in die Bürokratie eines Funkhauses und in die Verwaltung und in diese ganzen speziellen Felder. Und er hat es aber trotzdem glänzend kompensiert. Er hat es aber vor allen Dingen genossen, damit sozusagen ja an den Quell des deutschen Hörspiels vorgedrungen zu sein, nämlich das NDR-Hörspielhaus, das hat ja im NDR ein eigenes Gebäude, das Hörspiel, und dort in dem Keller lagern auch noch die Akten von Heinz Schwitzke oder von seinem großen Regievorbild Fritz Schröder-Jahn, die damals dort die legendären Günter-Eich-Inszenierungen gemacht haben. Und das hat er alles studiert, das hat er genossen, dass er da in dieser Geschichte recherchieren konnte. Und er hat diese 8 Jahre erstaunlich kreativ tatsächlich bewältigt. Er kam dann auch sogar noch mal nach Leipzig, er hat Uwe Jonsson bearbeitet, das dritte Buch für Achim, da waren wir Co-Produzenten. Und da das in Leipzig spielt, das ist ja die Geschichte letzten Endes dieses Friedensfahrtstars, DDR-Fahrradstars, Gustav Adolf Schurtäfe, mussten ja viele Leute sozusagen mitteldeutschen Akzent sprechen, dann erkannte natürlich inzwischen auch die Darstellerlandschaft hier zwischen Halle, Leipzig, Chemnitz und Dresden, hat er die Aufnahmen hier in Halle gemacht, bei uns im Funkhaus. Und da hat man schon gemerkt, dass er das sehr genossen hat, dass er als Hörspielchef des NDR auch solche Projekte, das war ein dreiteiliges, großes Hörspiel, sehr souverän platzieren konnte, realisieren konnte. Er hat aber seine Kollegen in Hamburg nicht an die Wand gedrückt. Die hatten alle eine Menge Möglichkeiten, sich dennoch zu entfalten. Es war eine riesen wichtige Phase der Stabilisierung der NDR-Hörspielredaktion. Vorher hatte es da mehrere Wechsel gegeben. Also die NDR-Leute waren sehr, sehr glücklich und haben ihn sehr geschätzt und haben sehr genau auf ihn geachtet. Also wenn zum Beispiel einer seiner geliebten Hunde gestorben war, dann sah man das ihm an und dann haben alle gesagt, Nosch, du musst nach Hause gehen, du kannst jetzt hier nicht arbeiten. Er war ein sehr empfindsamer Mensch und er war auch ein riesengroßer Fußballfan. Also bestimmte Hörspielstudio-Situationen musste man auch Geduld aufbringen und musste sich Vorträge von ihm über Fußball oder über Hundezucht anhören. Er war ein Besessener in jeder Hinsicht.
Matthias Thalheim erinnerte an den großen Hörspielregisseur Norbert Schäfer, der kürzlich im Alter von 71 Jahren verstorben ist. Deutschlandfunk Kultur bringt am 17. Mai seine Inszenierung von Norway Today und außerdem sind die beliebten Stachelmann-Krimis, bei denen Norbert Schäfer Regie führte, noch online zu haben.
At the dark end of the street, that's where we always meet, hiding in shadows where we don't belong, living in darkness to hide our wrong, you and me, at the dark end of time's gonna take its toll. We have to pay for the love we stole. It's a sin and we know it's wrong. Oh, but our love keeps coming on strong. Steal away to the dark. They're gonna find me.
zu den Hörspielpremieren des Monats, zu den anstehenden Ursendungen im Mai. Die Auswahl an Ursendungen der Hörspielabteilungen der ARD war für diese Gastkritik etwas eingeschränkt. Aufgrund der aktuellen Situation konnte eine Reihe von Neuproduktionen nicht fertiggestellt werden. Aber, so befindet unsere Gastkritikerin Angela Ceriaco-Sustorf, es schlägt auch die Stunde der Archive. Ihre Gastkritik wird gesprochen von Anja Jatzeschan.
Beginnen möchte ich mit der Vorstellung einer literarisch äußerst ambitionierten Koproduktion von Südwestfunk und Deutschlandfunk. Grundlage ist ein weniger bekannter, wenngleich umfangreicher Roman aus Marcel Prousts »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«, den Manfred Hess und Hermann Kretschmar bearbeitet haben. »Die Gefangene«, »La Prisonnière«. Wer in schnelllebiger Zeit die Geduld aufbringt, sich auf über 3 Stunden akustische Unterhaltung in 3 Teilen auf höchstem Niveau einzulassen, wird nicht enttäuscht werden. Er bekommt ein großes Werk zu hören. Weitschweifende Gedankenströme, ondulierende Gefühle, ein einziges Mäandrieren unterschiedlicher Sinneswahrnehmungen. Das alles ist eingebunden in den Antagonismus von Herr und Knecht, Wärter und Gefangene. Die ewige Frage, wer ist wer? Ist es Albertine? Kokett, aber nicht unbedingt Kokotte, oder doch? Und ist der Erzähler Marcel ihr Liebster oder ihr Opfer? Dem Hörer zeigt sich ein Zerrbild von Liebe, das sich vor dem Dekor von Salons und Etablissements des Fin de Siècle auftut. Die Welt der Neureichen und ein wenig auch die des verarmten Adels spinnt das Netz, in dem Prousts Figuren sich verfangen. Mit seiner meisterlich dargestellten Menschenkenntnis erinnert er von Weitem an Sigmund Freud. Hinsichtlich der menschlichen Irrungen ist es dem seismischen Genie dieses Autors zu verdanken, dass sich dem immer gebannter Zuhörenden eine disparate Welt zeigt, die letztlich nur durch die außergewöhnliche Kraft der Sprache geordnet werden kann. Die Komposition von Hermann Kretschmar und die Regie von Iris Drögekamp in den musikalischen Episoden in Zusammenarbeit mit dem Komponisten führen den Hörer in eine verdämmernde Welt. Die musikalische Akzentuierung nimmt keine Anleihe etwa bei Offenbachschem Schmelz. Sie sucht nach einem eigenen, unverschnörkelten und damit eher zeitlosen Melos.
Seien Sie so gut, mich zuerst bei mir abzusetzen. Mein Wagen wird Sie anschließend nach Hause bringen. Als ich sah, wie spät es war, fürchtete ich, dass Albertine sich langweilen würde, und fragte Brichot, als wir die Soiree Verdurin verließen, ob er so gut sein wolle, mich zuerst bei mir abzusetzen.
Sie wollen auf so direktem Weg heimkehren?
Er lobte mich dafür, dass ich auf so direktem Wege heimkehren wollte, denn er wusste nichts von dem jungen Mädchen, das auf mich in der Wohnung wartete.
Sie beenden früh und besonnen diesen Abend.
Dessen wirklichen Beginn hatte ich ganz im Gegenteil nur aufgeschoben. Dann sprach Brichot über Monsieur de Charlus.
Ohne diesem hohen Recken von edler Rasse zu nahe treten zu wollen, aber er ist ganz einfach fabelhaft, wenn er seinen satanischen Katechismus mit dem Eifer und der Verbohrtheit, fast hätte ich gesagt, der Naivität eines Blond de Spagne oder eines Emigranten kommentiert. Ich versichere Ihnen, dass ich mich, wenn ich mich einmal wie Monseigneur Dülst ausdrücken darf, an den Tagen, an denen ich den Besuch dieses Feudalherrn empfange, niemals langweilen muss, der in seinem Bestreben, Adonis gegen unser Zeitalter der Ungläubigen zu verteidigen, den Instinkten seiner Rasse gefolgt ist und sich in aller sodomistischen Unschuld zu einem Kreuzzug gerüstet hat.
Mit Michael Rotschopf als Erzähler und Protagonist sowie Lilith Stangenberg als Mademoiselle Albertine wurden neben vielen anderen Mitwirkenden 2 Schauspieler engagiert, die ihren Stimmen Sinnlichkeit und Körper zu geben vermögen. Lilith Stangenberg mit aufregendem Timbre als Albertine ist eine noch junge Darstellerin, die mit Sicherheit ihren erfolgreichen Weg gehen wird. Alles in allem, Die Gefangene ist ein literarischer, akustischer Genuss, der anspruchsvolle Spielpläne noch lange Zeit bereichern kann. Die Gefangene von Marcel Proust wird am 14. und 28. Mai sowie am 4. Juni vom SWR ausgestrahlt, und zwar jeweils ab 22.30 Uhr. Der Deutschlandfunk sendet das Hörspiel im August. Originalhörspiele haben zurzeit nicht gerade Hochkonjunktur. Das hat viele Gründe und der Corona-Effekt trägt seinen Teil dazu bei. Umso erfreulicher, dass der Norddeutsche Rundfunk die Produktion von Angelika Vogts neuestem Hörspiel »Ortswechsel und kein Bär in Sicht« gerade noch rechtzeitig vor Beginn der Schutzmaßnahmen beenden konnte. Angelika Vogt hat schon als ganz junge Autorin zahlreiche Kinder- und Jugendhörspiele geschrieben und später auch Fernsehfeatures gemacht. Nach einem Psychologiestudium nahm sie ihre literarische Hörspielarbeit wieder auf. Mit ihrem neuesten Stück »Ortswechsel« zeigt sie in einer Familienausstellung eine ziemlich irrwitzige und spannende Konstellation zweier mitteljunger Paare. Der Handlungsort? Die menschenleere Weite Alaskas bietet sich hier als idealer Hintergrund eines Psychogramms an.
Where the caribou crawl and the grizzly bear hug, we did our dance on a Kodiak run. The song she kept singing.
Some of these crazy boots haben wir. Hier ist doch, hier ist es gut. Ha? Sag mal, Luft ist doch ausgezeichnet, oder? Oh, ganz ausgezeichnet, ist geradezu brillant, du. Kaum ein Windchen unterwegs? Ganz anders als gestern oder vorgestern, ja? Oh, da war was los. Ich dachte, wir fliegen davon. Eine Reise in die Ewigkeit. Das ist hier ein Plätzchen. Das ist geradezu perfekt, muss ich sagen. Also Wasser in der Nähe hier, Boden ist okay, keine Ameisen. Scheint wenigstens so.
Aber Moskitos. Und was für welche.
Well. Jedenfalls passen wir hier alle hin. Hier so, hier eins, da eins.
Und das Küchenzelt? Wo soll das hin?
Oh komm, Küchenzelt.
Gut verdienend, in anscheinend intakten Ehen lebend, sind die beiden Paare auf der Suche nach Reiseerlebnissen, mit denen man im Freundes- und Kollegenkreis ordentlich angeben kann. Mit dem Helikopter nach Alaska, leben in Frost bei reduzierter Nahrung. Also was für harte Männer und Frauen, die einen Grizzly so ganz aus der Nähe sehr antörnend finden und in ihm das teuer bezahlte Highlight eines Eventtrips der Luxusklasse sehen. Aber so soll es nicht kommen. Der Kälte und der zur Schau getragenen Coolness zum Trotz lodern zwischen den Paaren die Konflikte. Die Männer zeigen Machtkämpfe. Und der Grizzlybär bleibt aus. Jetzt erweist sich, dass der Verzicht auf Handys und andere Ortungsgeräte ein Fehler war. Ausharren ist angesagt. Von Ferne hört man einen Helikopter. Aber er dreht bei. Einer der beiden Männer macht sich angeblich auf die Suche nach dem Tourenführer, der noch nicht wie verabredet aufgetaucht ist. Die Situation wird immer beklemmender. Man fühlt sich mit den immer furchtsameren Abenteuerfeiglingen festgefroren, bis die Rettung in letzter Minute naht. Aber damit gleichzeitig die allergrößte Gefahr. Eine brasilianische Firma auf der Suche nach seltenen Erden, illegal durch und durch, hatte in einem der beiden Männer einen Geologen gefunden, der bereit war, ein solches ausbeutbares Gebiet zu finden. Und zwar unter dem Deckmantel einer Abenteuerreise. Was mit ihm zum Schluss passiert, lässt das Stück nur erahnen. Regisseur Alexander Schumacher gibt der Inszenierung Schwung und greift die Binnenspannung des Textes geschickt auf. Die Besetzung ist routiniert, die Geräuschkulisse hat authentisches Flair. Die Musik könnte ein bisschen weniger Country-Sound haben. Alles in allem ist eine kurzweilige, spannende Produktion mit Repertoire-Charakter entstanden. Ortswechsel und kein Bär in Sicht läuft am 24. Mai 2020 von 21.05 Uhr bis 21.50 Uhr auf NDR Kultur. Die derzeit unüberschaubare Situation schlägt sich, wie bereits erwähnt, auch in der Radioarbeit nieder. Das bringt auch Spielpläne durcheinander, aber es schlägt die Stunde der Archive. Ein Hörspiel der Extraklasse aus den späten 40er Jahren wird am Sonntag, dem 10. Mai um 18.30 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur gesendet. Es ist eines der frühen Werke von Bertolt Brecht und wurde in der vorliegenden Form nach Kriegsende geschrieben. Die Entstehungsgeschichte ist ebenso zeittypisch wie abenteuerlich. Brecht wollte nämlich seine Idee vom Verhör des Lucullus, wie der Titel lautet, zunächst unter allen Umständen auf die Opernbühne bringen. Dazu nahm er Kontakt zu den berühmten Komponisten seiner Zeit auf, darunter Paul Dessau und Igor Strawinsky. Durch die Wirren des Zweiten Weltkrieges und des Exils kam diese Umsetzung nicht zustande. Brecht legte nun seinen Text dem schweizerischen Sender Bero Münster vor, der ihn auch produzierte. Diese Fassung schien dem Autor nicht gefallen zu haben, denn wenige Jahre nach Kriegsende bot er ihn dem Bayerischen Rundfunk an, der ihn erneut produzierte. Am 27. April 1949 war die Ursendung. Ein heute ungewohntes, aber durch und durch bezwingendes Klangbild zeigt sich dem Hörer gleich zu Beginn.
Hört, der große Lucullus ist gestorben. Der Feldherr, der den Osten erobert hat, der sieben Könige gestürzt hat, der unsere Stadt Rom mit Reichtümern gefüllt hat. Hinter seinem Katafalk, der von Soldaten getragen wird, gehen die angesehensten Männer des gewaltigen Rom mit verhüllten Gesichtern.
Lucullus, der große Feldherr, den wir heute nur noch als Namenspatron üppiger Schlemmereien kennen, stand bei Brecht für die Vergänglichkeit der Macht, die den Herrschenden und scheinbar Unbezwinglichen in einen unrühmlichen Tod stürzte. Brecht bediente sich dafür eines Mittels, das er in seinen Theaterstücken immer wieder einsetzte – das Mittel des Chores. Ein antikes und antikisierendes Element, das effektvoll die Stimme des Volkes verkörpert. Das Schicksal dieses Lucullus ergreift den Hörer nicht als bemitleidenswertes Einzelschicksal, sondern dient vielmehr, wie fast immer bei Brecht, einem versteckt didaktischen und offen politischen Zweck. Die Funkbearbeitung und Regie stammt von Harald Braun, der für diese Produktion eine Vielzahl damals sehr bekannter Schauspieler besetzen konnte. So begegnen wir hier, neben vielen anderen, den Stimmen von Lina Carstens, Hans Nielsen, Paul Dahlke, Bumm Krüger und der erst 20-jährigen Gertrud Kückelmann. Sie spricht die Rolle der jungen Königin, die vor den Schöffen des Gerichts der Schatten berichtet, wie 50 Soldaten des Lucullus sie besiegten, einer nach dem anderen, um ihren Mann, den besiegten König von Taurien, bis zum Ende aller Tage zu schmähen.
Und der Schatte, der einst Kurtisane war, stellt eine Frage.
Du dort, Königin, wie kamst du hierher?
Ich? Als ich einst in Taurien ging, früh am Tag zum Baden, stiegen vom Olivenhang 50 fremde Männer. Haben mich besiegert.
Was später nur noch wenige Theaterautoren wagten, hat Brecht neben vielen anderen dramatischen Mitteln dezidiert als poetische Intarsie eingefügt. Rhythmus und Versmaß sind in diesen Zeilen von eigener, gleichsam reiner Schönheit, auch wenn sie erkennbar in einer Gefühlswelt angesiedelt sind, die heutigen Emotionen sehr fern erscheint. Dieser und andere Schätze warten in den Archiven der Sender darauf, geborgen zu werden. Den Innovationen der aktuellen Radiomacher und schreibenden Kreativen wird damit nichts in den Weg gelegt. Im Gegenteil. Wo Qualität sich im imaginären Bereich der Kunst begegnet, entsteht etwas von dem, was das Leben lebenswert macht.
Sie hörten die Gastkritik aktueller Ursendungen, heute von Angela Ciriaco-Sustorf. Die Titel der empfohlenen Stücke können Sie übrigens auch noch einmal nachschlagen, wie auch die Beiträge dieser Sendung nachhören, auf unserem Portal Hörspiel und Feature unter deutschlandfunk.de. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Unser nächstes Hörspielmagazin kommt am Dienstag, dem 2. Juni um 20.10 Uhr. Für heute verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Michael Langer.
Game.